Dann einmal die Frage in die Runde. Also ich bin hier im Talk, weil ich aktuell nicht NeoVim benutze und gerne wechseln würde, weil VS Code ist suboptimal. Haben wir hier Leidensgenossen in der Runde, die auch da sind, weil sie zu NeoVim wechseln wollen? Das sind einige Namen, wunderbar. Willkommen im Club. Dann würde ich sagen, Weeman, du weißt, wie Vim geht. Du kannst uns erklären, was Q-Ausrufezeichen bedeutet. Viel Spaß dir. Einen Applaus für Weeman.
Vielen Dank für die Einführung. Herzlich willkommen zu Jenseits von Q-Ausrufezeichen. Gerade eben kam schon die Frage, was ist Q-Ausrufezeichen? Kommt. Ja. Erstmal, ich bin der Weeman, wurde schon angekündigt, komme aus Frankfurt. Ich werde mal gucken, dass ich die Folie noch irgendwo ablade. Da habt ihr dann meine Matrix-ID und eine E-Mail-Adresse. Falls ihr mal die coolsten neuen Plugin-Tipps haben wollt oder so für NeoVim, könnt ihr euch gerne melden. Und ich würde gerne mal rumfragen, wen das hier so alles herzieht. Von wem sieht denn der Vim-Level ungefähr so aus? Also, oh wei, ich habe Git Commit gemacht und bin in Vim gelandet. Und wie komme ich hier wieder raus? Ihr braucht euch nicht für zu schämen, ist voll okay. Ein paar. Wer ist hiervon nicht so überrascht? Wem sagt es was? Boah, ordentlich. Und bei wem sieht es denn schon so aus? Ein paar. Okay, ich glaube, ich habe für alle was dabei. Was machen wir? Also in der Beschreibung stand auch drin Geschichtsstunde. Ich bin beim Vorbereiten, glaube ich, auch ein bisschen falsch abgebogen, weil die war dann krasser als erwartet. Und wir erforschen da, warum Q-Ausrufezeichen da ist und warum das so ist, wie es ist. Dann zeige ich ein paar NeoVim-Features, die sind so die wichtigsten, die ich sagen würde, die das auch vom Vim unterscheidet. Und ich gebe noch ein paar Tipps für den Start. Also wenn jemand loslegen will, nagelneu mit Vim, NeoVim, habe ich auch was dabei. So, die Geschichtsstunde. Das Ganze ging los, steht auch oben, 1969, das heißt vor 55 Jahren, merkt euch das einfach nur mal so, mit diesem Ad. Kennt jemand Ad? Musste damit jemand arbeiten? So richtig noch, okay. Ich habe den hier mal installiert, das ist ziemlich lustig. Starten tut man den noch wie jedes andere Programm. Und dann macht er das hier, 128, das ist jetzt so, keine Ahnung. Ich drücke mal Enter, Fragezeichen. Hallo, Fragezeichen, ich will hier raus, Steuerung C, Fragezeichen. Ist nicht so gesprächig und da muss man dann so ein paar Sachen kennen, wie was, okay, ich kann dann 1P machen für Zeile 1 ausgeben. Zeile 2 ausgeben. Und so geht es immer weiter. Weiß jemand, wo das herkommt? Moment. Also damals waren so Bildschirme ein ziemlicher Luxus und die Ausgabe, die war so auf Papier. Das heißt, da hat man nicht wie heute vor so, also Laptops sind ja auch schon neumodischer Kram, nicht vom Bildschirm gesessen, sondern vor so einem Ding. Das ist dann ein Fernschreiber, die Dinger hießen dann Teletypewriter, Abkürzung TTY. Wenn ihr mal unter Slash Dev guckt, was da so rumliegt bei den seriellen Schnittstellen, das hat sich bis heute so an der Bezeichnung noch rübergerettet, ja. Genau. Es gibt ein paar lustige Sachen da drin, weil ich habe jetzt hier eine Datei und will da drin was finden. Und das ist so ein bisschen anstrengend mit 1P, 2P, 3P. Vielleicht will ich ja irgendwie alle Zeilen haben, wo ein hier drin steht. Und dann wäre es ja schön, wenn ich mir die alle mal ausgeben könnte und habe mir mein Drucker das rausgeschrieben. Und dazu gab es die tollen Global Commands. Die fangen mit G an, dann schreibt man Slash, einen regulären Ausdruck und einen Befehl. Und das könnte sowas wie Print sein. Ich habe das als Beispiel mal aufgeschrieben. Und das sieht dann so aus. Kennt das jemand? Ja, Grep, ne? Das kommt irgendwie so daher aus dem Ad, weil das Global Command, eine Regular Expression und Print. Und man sucht alle Zeilen, die man so, die es in der Datei gibt. Da steckt auch noch drin sowas wie ein Substitute-Command. Das heißt, ich kann eine Zeile ersetzen. Da mache ich ein S, ein Slash, einen regulären Ausdruck und einen Ersatz. Wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Da haben sich gedacht, das ist ziemlich cool. Wenn das auch so funktionieren würde, wurde dann Z draus. Also das ist alles über 50 Jahre alt. Ne? Das ist voll abgefahren. Und das habe ich damals auch, also bei der Vorbereitung vom Vortrag auch rausgefunden und wollte es unbedingt erzählen. So, nach add gab es dann x, extended, add extended, glaube ich. Und die Neuerung davon war, das war quasi so ein add mit Doppelpunkt. Also ich hatte da unten links einen Doppelpunkt, dass man wusste, okay, ich kann hier was reintippen und bin nicht einfach nur in dem wie hier, wo alles einfach in eine Linie geschrieben wird, sondern ich weiß im Prinzip, aha, gerade gebe ich irgendeinen Command ein und ich bin nicht mehr beim Tippen. Wenn man dann irgendwie so in dem Editor rumarbeitet und schreibt da was rein und probiert dann herauszugeben mit Doppelpunkt Q, dann sagt er einen, naja, das ist hier bearbeitet, aber das ist nicht geschrieben, da hat sich was geändert und du kannst hier raus mit Doppelpunkt Q Ausrufezeichen. Also Doppelpunkt Q Ausrufezeichen gibt es schon seit diesem X-Editor, auch schon ziemlich alt. Und das ist das, die mir heute auch noch aus Vim rauskommt, ne? So, dann kam die Zukunft. Computer-Terminals mit Bildschirm. Das hier ist so ein VT100. Das ist das, was man heute im Final Terminal Emulator Software noch findet. Und wenn man sowas vor sich stehen hat, ist es ein bisschen mühselig, mit diesen zeilenbasierten Editoren rumzuarbeiten. Und da hatten die die haben sich überlegt, also wenn ich sehen würde, was ich hier mache, das wäre schon eine echt gute Idee. So quasi visuell. Und wenn man jetzt mal den X mit der Test.txt aufruft, das funktioniert erstmal genauso, das Ding. Und das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Dann haben die einen Command erfunden, das hieß VI. Und auf einmal sieht man seine ganze Datei auf einmal auf dem Bildschirm. Und da geht schon sowas wie HJKL. Man kann schon mit W durch die Wörter springen und so. Es gibt ein Append für hinten dran schreiben. Also das ist damals alles reingekommen. Die Sache, die dann hier war, man hatte ja vorher diese ganzen X-Commands gehabt, die man so reintippen konnte. Und jetzt ist man ja blöderweise in diesem visuellen Modus und dann brauchte man irgendwie auch eine Möglichkeit, die Kommandos zu machen. Und weil der Doppelpunkt eh schon da war, kann man es mit Doppelpunkt machen und tippt dann sowas rein wie WQ, write quit. Das ist so, warum auch diese Teile heute, ne, X-Commands heißen. Also das kommt aus dem X-Editor. Wenn man im VI reinguckt in die Beschreibung, steht manchmal X-Commands. Da kommt es her. Und tatsächlich war am Anfang VI nichts anderes, außer ein Link auf X-V für Visual. Und da wurde der Editor direkt im Visual-Mode gestartet. So, das war die Geschichte von Add bis VI. Und VI konnte nicht wirklich viel. Und dann kam Vim. Vim war ziemlich cool. 91 ging es los. Und das hat dann so moderne Sachen reingebracht, also modern Syntax-Highlighting, die Fenster, die ein paar von euch vielleicht von VI kennen, Code-Folding, Vim-Skript als Skriptsprache eingebaut, Plugins, ein Plugin-System, was auch sehr, also eine gute Idee war, gibt es auch bei NeoVim in einer anderen Form, in Diff-Mode und ganz, ganz viele Sachen, also die Liste, die ist ewig lang. Vim war so mehr oder weniger eine One-Man-Show, also ein Hauptentwickler, hat so eine recht durchwachsene Dokumentation gehabt, auch im Code, und auch Wartbarkeitsprobleme. Und auch so ein bisschen Stagnation, also wenn da jemand um die Ecke kam und hat gesagt, das war jetzt so ein bisschen der Auslöser für NeoVim, wir hätten gerne irgendwie so Async-IO hier drin und ein bisschen asynchrone Sachen, damit der Editor nicht ständig blockiert, wenn man irgendwas tut, ist eigentlich eine gute Idee. Dann hieß es, das ist schon viel Arbeit, das einzubauen, kein Bock. So, und dann 2015 gab es daraufhin NeoVim als Fork von Vim. Mit einem Unterschied zu der One-Man-Show, dass es eine Entwickler-Community ist, das heißt, die Entwicklung ist offener. Das Ziel ist, Wartbarkeit und Dokumentation verbessern. Das heißt, es gibt eine astreine Dokumentation über alles, was da drin ist, die ganzen APIs. In den Code habe ich nicht so ganz tief reingeguckt. Der wird auch angeblich aufgeräumt. Und vor allen Dingen ein Punkt ist, größere Umbauten will man da auch machen. Ja, ein paar Sachen schauen wir uns gleich an. Das sind dann so neue Features. Und eins davon ist das Language-Server-Protokoll. Wer kennt's? Schon mal gehört? Bisschen? Wahrscheinlich alle, die NeoVim im Einsatz haben. Wenn man so Editoren und IDEs anguckt, jetzt mal NetBeans und Eclipse als Beispiel. Man hat da irgendwie Sprachunterstützung drin, weiß ich, C, PHP, JavaScript, sonst was. Dann hat man so klassisch das Problem gehabt, wenn ich nur Unterstützung für Sprachen, Editoren einbauen will und will C haben für 5 Editoren oder IDEs, dann muss ich jetzt 5-mal implementieren. Oder so wird es halt klassisch gemacht. Und das wäre dann so ein Aufwand von Editor mal Sprache. Und das ist viel. Was jetzt neu ist, es gibt eine Ebene, die ist hier drin, das Language Server Protocol, wo ein Language Server läuft, also Client Server Architektur. In dem Fall ist das C-Lang-D oder Klang-D oder wie auch immer man das ausspricht. Das wird C. Und was dann ist, die Editoren, die reden über das Protokoll mit diesem einen Language Server. Und dadurch sinkt der Aufwand für so eine Sprachunterstützung von den Editoren auf Editor plus Sprache, weil der Editor muss einmal den Language-Server-Client implementieren und auf der anderen Seite gibt es einen Language-Server, mit dem dann dieser Client reden kann. Wie läuft das ungefähr ab? Also wir schauen jetzt nicht ganz tief ins Protokoll rein, aber wenn wir jetzt NeoVim hernehmen als Language-Server-Protokoll-Client und da ist man am Tippen, dann schickt das Ding an den Language-Server so eine Nachricht ab, wie zum Beispiel Text-Document did change. Und dann weiß der Language-Server, ja, der ist gerade am Tippen und da hat sich der Code so und so geändert. Und daraufhin kann der zum Beispiel auch sowas zurückschicken wie Text-Document published diagnostics und sagt, was du gerade getippt hast, das hat irgendwie einen Syntaxfehler drin oder irgendwas anderes in der Richtung. Das passiert dann und dann landet das am Ende in NeoVim in der sogenannten Diagnostic API. Schauen wir auch gleich nochmal rein. Das ist ein Beispiel dafür. Ich kann probieren, das live zu zeigen. Das ist exakt das aus dem Screenshot. Das heißt, ich bin am Tippen. Da geht es natürlich nicht, ne? Ah doch, okay. So. Und da ist was aufgetaucht, dieses Rote. Ja, das, was da so aufploppt hier an der Seite. Er sagt, naja, du hast da ein Leerzeichen reingemacht, das gehört da gar nicht hin. Das ist das, was zum Beispiel dieser Language-Server macht. Ne? Also das Ding schickt hin, ja, der hat da gerade ein Leerzeichen eingefügt und der Language-Server sagt, jo, aber irgendwie läuft hier gerade was, also in der Konfiguration steht drin, du sollst die Klammern direkt hinten dran schreiben, hast du nicht gemacht, Fehler zurückschicken. Das nächste, was so ein Ding auch anbietet, sind so Code-Actions. Das kennt man auch aus IDEs, ist ja auch ein nettes Feature. Das heißt, wenn ich hier mein Leerzeichen drin habe und bin an der Stelle, dann kann ich sagen, naja, mach mal Code Actions, das ist jetzt hier unten in der Ecke aufgepoppt. Und das ist jetzt auch die Sache, was der Language Server anbietet, was man so machen kann. Man kann sagen, naja, das kann man reparieren, Nummer eins. Ich kann aber auch das für die Zeile ausschalten und so weiter. Und dann kann ich sagen, ja, ich hätte gerne Nummer eins. Und zack, ist es dann erledigt. Das kann man dann auf die Spitze treiben. Es gibt dann Plugins, wie zum Beispiel Trouble NVim. Benutzt es jemand von den NeoVim-Menschen hier? Eins, zwei. Ja. Mich hat es erschlagen. Ich habe es auch mal ausprobiert, weil es erstmal nett ausgesehen hat. Also man kriegt halt hier so eine Sidebar mit den ganzen Meldungen. Man kriegt das hier unten nochmal irgendwie aufgelistet in so Fensterchen. Das ist viel. Aber das ist nur mal so, um zu zeigen, von ich krieg's in der Zeile angezeigt bis zu der Maximallösung. Ich habe da Fenster, die mir alles anzeigen, ist alles drin. Neue Sache, jetzt seit NeoVim 0.10, sind die Inlay-Hints. Sowas wie, wir können ja wohl darüber gehen, das angucken. Wenn ihr mal genau hinguckt, tauchen hier so Sachen auf. Zum Beispiel dieses grau geschriebene Event hier. Das ist auch ein Feature, das kann man jetzt neu an- und ausschalten und auch konfigurieren, was man da sehen möchte. In dem Fall sind es die Parameternamen von der Funktion. Das heißt, ich bin hier irgendwo und sehe, in die Funktion wird was reingegeben und jetzt wäre es ja irgendwie nett zu wissen, was das war. Dann kann ich mir diese Inlay-Hints schnell anschalten und sehe, ja, das war der Parameter Event und vielleicht komme ich dann drauf, was das soll. Riesending natürlich, Autocompletion. Ich glaube, das ist das, was, also ist auch das, was ich am meisten vermisst habe. Ich erzähle es nachher, wie das gelaufen ist bei mir, meine Wim-Geschichte. Was ich am meisten vermisst habe, nachdem ich aus einer IDE weg bin. Da ging erstmal nichts, also meine Autocompletion. Und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann will man das immer haben. Und wenn man die nicht hat, ist das richtig schlimm. Und die kommt auch von so einem Language-Server raus. Das können wir uns hier mal angucken. Das ist Punkt Client und dann hat man irgendwas wie Send Event oder so. Und dann kann ich das Completion machen und sehe dann auch direkt die Parameterliste. Das kommt alles aus so einem Language-Server auch raus, die Autocompletion. Jetzt habe ich abgebrochen und hier sieht man wieder, der macht da alles live mit. Der sagt, naja, ich hätte hier schon irgendwie 3 bis 5 Parameter gerne, aber es ist keinen angegeben. Und auch schlimm ist, da fehlt ein Semikolon. Ein anderes praktisches Feature in so einem Language-Server ist die Navigation. In dem Fall meine ich damit sowas wie zur Deklaration von irgendwas hinspringen. Mal anzeigen, wo das benutzt wird. Oder wenn man irgendwie Interfaces hat, kann ich dann auch zur Implementierung springen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sehe, okay, ich rufe das Send Call State Event auf, das ist irgendein Code hier. Dann habe ich mir einen Shortcut gemacht, oder der müsste sogar standardmäßig da sein. Go Definition, okay, unspektakulär, ist jetzt unten drunter. Und dann hüpft er direkt dahin. Vielleicht ein bisschen spektakulärer ist dann das hier. Da gibt es dann Clients, ein State Event und dann kann ich auch dahin hüpfen. Und dann springt er mir immer dahin, wo das Ganze deklariert ist und ich kann quasi nachschauen, wo ist das implementiert, wie sieht es da aus. Und andersrum geht es natürlich auch. Ich kann sagen, wo wird denn das jetzt überall verwendet? Ich muss mal ein bisschen rauszoomen, sonst sieht man die Vorschau da rechts nicht. Und dann sehe ich hier alle Stellen, wo dieses Send-State-Event verwendet wird. Und das kann ich dann so durchgehen und kann mir das alles dann auch mit einer Vorschau angucken, die auf einem größeren Bildschirm mit nicht so krass reingezoomt ein bisschen schicker aussieht als das kleine Fensterchen. Genau, Screenshot. Dann Language-Server. Es gibt für fast alles irgendwie Language-Server inzwischen. Umso neuer die Sprache ist, umso besser werden die, weil sowas wie Rust, die haben das direkt einfach mit eingebaut in ihre komplette Toolchain, bringt einen super Language-Server mit, der auch sehr gut funktioniert. Es gibt für TypeScript was, es gibt sogar für Markdown was, was dann auch so Completions macht, Referenzen finden. COBOL, es gibt einen COBOL-Language-Server. Warum nicht? Und rechts ist so die Liste von der Language-Server-Config für NeoVim. Ich habe die einfach mal durchgescrollt, was da alles drinsteht. Die ist wahrscheinlich nicht vollständig. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Language-Server. Aber da kann man lange scrollen. Also da ist wirklich fast alles dabei. Also Docker-Files. Und nicht nur Programmiersprachen. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Es gibt auch sowas wie Rechtschreibprüfung mit C-Spell. Also Wim hat zwar eine Rechtschreibprüfung eingebaut, die ist aber irgendwie, also heute geht da ein bisschen mehr. Und ein Weg, das einzubinden, wäre zum Beispiel auch so ein Language-Server. Und da gibt es dann auch einen C-Spell-Language-Server. C-Spell ist ein Spellchecker. Und hier ist ein Beispiel, wie das denn aussieht. Gulasch Programmiernacht. Habe ich noch nicht mal Dictionary eingefügt, dann sagt er, das Wort kenne ich nicht. Also sowas geht zum Beispiel auch mit einem Language-Server. Oder Linting, ein Beispiel wäre dann ESLint für so JavaScript-Geschichten. Kann man auch einbinden, dann kriegt man direkt die ESLint-Meldung live beim Coden angezeigt. So, ein anderes coole Sache, die in NeoVim eingebaut ist, ist TreeSitter. Das ist ein fehlertoleranter, schneller Parser. Der ist direkt schon eingebaut. Da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Also das ist eine ziemlich einfach gehaltene Funktion. Function add macht nicht viel. Und wenn ihr euch den angucken wollt, was dieses Treesitter da macht, könnt ihr inspect tree eingeben. Und dann geht hier rechts so ein Fenster auf und ihr seht den Syntaxbaum, der da rauskam. Das ist in dem Fall sogar ein Concrete Syntax Tree. Also der beinhaltet sogar genau die Stellen, wo das alles steht. Ja. Und wenn ihr dann hier durchgeht und euch da durchbewegt, zum Beispiel auf Name geht, dann wird links der Name der Funktion hervorgehoben, Parameters, dann die Parameterliste, ein Identifier und so weiter. Ne? Und das geht in beide Richtungen. Das ist schön zum Herumspielen, um zu gucken, was macht denn das Ding eigentlich. Ihr seht, das zeigt rechts immer an, wo man sich gerade auch in diesem Baum befindet. Genau, Screenshot. So, was kann man damit jetzt alles anstellen? Weil das ist jetzt erstmal so eine nette Spielerei, aber zum Beispiel kann man damit Syntax-Highlighting ganz geil machen. Vim hat klassisch so ein Regex-Syntax-Highlighting drin. Das funktioniert so einigermaßen und aber nicht immer ganz so gut. Und das ist ein Screenshot von der TreeSitter-Webseite. Und dann ist im Prinzip der Vergleich links Regex-basiertes Syntax-Highlighting und rechts TreeSitter. Und es geht einfach viel genauer mit, was ist denn hier eigentlich ein Keyword, was ist ein String, was ist ein Operator und so weiter. Weil im Regex das alles abzubilden, ist mega anstrengend. Und TreeSitter sagt ja genau, das ist ein Operator, das ist ein Funktionsname oder sonst was in der Richtung. Man kann Text-Objects für erstellen. Wer weiß nicht, was das ist? Okay. Also ein Textobjekt in Vim ist sowas wie ein Paragraph, ein Absatz. Ich kann ein Wort, also wenn ich halt C-I-W tippe, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr irgendwo mit dem Cursor drüber seid, dann heißt das Change Inner Word und dann ändert er das komplette Wort auf einmal. Und sowas kann ich mir mit TreeSitter auch selber definieren, sowas wie Inner Function. Und das ist ganz nett, weil ich kann dann zum Beispiel VIF tippen für Visual Inner Function, Select Inner Function quasi. Und dann wählt er alles aus, was in der Funktion ist. So kann ich zum Beispiel auch weitere Sachen da einbinden, wie Blöcke, Parameter, Kommentare oder Klassen. Und das ist halt eine coole Abkürzung, weil manchmal ist man in der Funktion drin und denkt sich, die würde ich jetzt komplett gerne ändern. Und dann fängt man an und hüpft da rum und macht dann irgendwie Steuerung V und Pfeiltaste oder J. Oder man macht halt CIF für Change Inner Function. Und das Ding ändert alles innerhalb der Funktion. So, ein anderes Riesending bei NeoVim ist die Lua-API. Also NeoVim kann zwei Sachen. Einmal VimScript in Klammern 8, weil VimScript 9 kann es nicht. Und VimScript hat bei mir ungefähr, also ich sehe dann so aus, wenn ich mir das angucke. Ich verstehe das nicht. Vielleicht habe ich mich nicht genug mit beschäftigt, aber ist nicht so cool. Und hingegen ist Lua so eine ganz einfache Sprache, da ist gar nicht viel drin. Die ist sehr gut einzubetten. Findet man, glaube ich, ziemlich offen so Spiele-Engines. Und was NeoVim macht, stellt eine API bereit und fast alles, was NeoVim kann, ist über die Lua-API halt verfügbar. Und ist in meinen Augen weniger schlimm als VimScript. Genau. Und was man damit Tolles machen kann, sind zum Beispiel Plugins erstellen. Und das ist auch eine Sache, die bei NeoVim ganz cool ist. Also bei Vim gab es auch schon Plugins. Aber NeoVim hat so ein bisschen ein frisches Plugin-Ökosystem. Mein Tipp wäre, wenn ihr irgendwie nach Plugins sucht, für irgendwas zu tun, guckt mal, dass ihr vielleicht eher so die Lua-Version nimmt als die VimScript-Version, weil die ist wahrscheinlich ein bisschen neuer. Die Lua-API, die ist recht effizient. Genau, und es gibt für fast alles ein Plugin. Und ein Plugin-Manager, den ihr vielleicht verwenden wollt, ist sowas wie Lazy. Und was jetzt kommt, sind einfach so ein paar zufällige Plugins, die ich mal ausgesucht habe, als ich mir mein NeoVim angeguckt habe und habe gedacht, was sind so die Plugins, die mir direkt auffallen, wenn ich das Ding anzeige. Dann ist es einmal so eine Statuszeile. Das wäre zum Beispiel Lua-Line in Vim, kann man anmachen. Dann sieht es unten nicht nur so aus, dass man da Normal und Insert stehen hat, sondern ein bisschen mehr. Ein Git-Branch, die Datei, wo man gerade ist, das Encoding von der Datei, die Zeilen in Dateityp. Das zeigt das Ding einfach an und da muss man nichts konfigurieren, das baut man einfach ein, dann klappt das. NVim Tree, Das können wir uns vielleicht mal live angucken. Das ist das Ding hier auf der linken Seite. Auch so ein oft gewünschtes Feature und oft vermisst aus einer IDE, dass man seine Dateien durchgehen kann. Das heißt, das kann man auch direkt machen. Kann von da aus Dateien öffnen und kann sich so ein bisschen visuell angucken, wo bin ich hier gerade eigentlich in meinem Workspace unterwegs. Finden. Da gibt es so ein richtig cooles Plugin, Teleskop. Die NeoVim-Benutzer hier. Wer benutzt es? Paar. Ist echt eine Empfehlung. Und ich sehe gerade, LibreOffice zeigt, gibt es nicht so cool an. Also was kann man da machen? Zum Beispiel Dateien finden. Also was ihr jetzt hier seht, dieses Fensterchen, das ist das Teleskop und das ist, benutzt unten dran sowas wie Find oder FD, wenn es geht. Also am Ende so ein CLI-Tool. Und da kann ich dann tippen und er zeigt mir direkt an, so Fuzzy Finder-mäßig, was habe ich für Dateien mit Client. Und ich kriege halt rechts auch direkt eine kleine Vorschau, was ist da drin. Kann da durch navigieren. Ich kann auch zum Beispiel ein Grep da drauf machen, also zum Beispiel dieses Send-State-Event von vorhin. Jetzt will ich nicht nur wissen, wo steht es im Code, wo steht es überall. Dann mache ich einen Grep über mein komplettes Arbeitsverzeichnis. Und das funktioniert dann hier genauso. Ne? Das ist auch ein Live-Grep, das heißt, ich kann hier einfach antippen. Send ist noch ziemlich viel, State ein bisschen weniger, Event. Und das ist eine ziemlich schnelle, ziemlich krasse Suche für alles Mögliche. Offene Dateien, die wir gerade irgendwie hatte. Man kann durchgreppen, man kann sich die Git-Changes angucken. Man kann sogar die Vim-Hilfe damit durchsuchen, was echt praktisch ist. Anderes Plugin und auch oft gewünscht so GitSigns. Das habe ich mal links angemalt mit den Pfeilen hier. Man sieht, wo, da sind wir. Wo habe ich was geändert? Ne? Also wo habe ich das eingefügt? Grün. Wo habe ich was gelöscht? So ein Minus in Rot. Dann sehe ich direkt so meinen Git-Status von den einzelnen Zeilen. Diffview, auch für Git, ist eine komfortable Ansicht für so ein Git-Diff. Auch der Git-Status, das heißt, welche Dateien habe ich bearbeitet, was hat sich daran geändert, kriegt man dann schön nebeneinander angezeigt. Genau, und da gibt es unendliche Möglichkeiten. Und das ist auch was ich mal kurz zeigen möchte, das sind so zwei Webseiten. Kann man sich eigentlich relativ einfach merken. Einmal NeoVim.io, das ist die Webseite von NeoVim. Da gibt es einen Button, Get Plugins. Wenn ihr da drauf geht, kriegt ihr eine Riesenliste an Plugins, alles Mögliche, was es irgendwie gibt. Da gibt es dann auch so Filter, also na, Filter bei Category. Es gab hier mal einen Filter, genau, Top. Ganz oben steht zum Beispiel TreeSitter, weil das scheinen viele ganz cool zu finden. Also das ist eine Plugin-Quelle. Und das andere ist, wenn ihr das sucht, Awesome NeoVim, ist eine Awesome-List nach Kategorien. Das heißt, hier könnt ihr reingehen und sagt, ich will was mit Git machen. Dann gehe ich auf Git und dann stehen hier im Prinzip alle möglichen Git-Plugins, die einen Status anzeigen, die einen Diff anzeigen, ein Git-Blame machen. Also die Liste, die ist echt riesig lang. So, und jetzt die große Quizfrage, warum sollte man sich das alles antun? Dazu will ich meine Vim-Geschichte erzählen. Also ich habe auch mal einfach alles genommen, was von IntelliJ kam. Wer macht das hier auch so oder hat das mal gemacht? Viele, ja. Bei mir war das irgendwie mit der Zeit so, das hat sich alles so ein bisschen langsam angefühlt, so ein klein wenig klebrig. Also ich habe da irgendwie was gemacht und das hing immer so gefühlt eine Viertelsekunde hinterher oder eine halbe. Zu besten Zeiten, das kommt immer so aufs Release an, stürzt es öfters mal ab. Also man sitzt da irgendwie dreimal am Tag, ist mal fupp und das Ding war weg. Ich muss ständig zur IT-Abteilung rennen, musste neue Speicherriegel holen. Und hatte so ein bisschen das Gefühl stellenweise, das Ding, das arbeitet gegen mich. Also ich hatte nicht so das Gefühl, das ist jetzt so richtig cool. So, und dann habe ich rumgeschaut, was gibt's so. Und alle kamen so, ja, musst du Vim nehmen, Vim ist voll geil. Und damit wird alles besser. Da habe ich Vim ausprobiert, weil ich wusste halt auch nicht, dass es NeoVim gibt. Und darin hat man halt keine ordentliche Autocompletion. Und die ganzen Features, die in der IDE drin waren, die sind weg. Die hat man noch nicht mehr. Das war so ein mittelgutes Erlebnis. Also Da war ich nicht glücklich mit, aber habe herausgefunden, dass die Vim-Sprache ganz geil ist. Also, was weiß ich, habe mal drunter geschrieben, HJKL für Bewegen in der Datei oder CEW, so ein Wort ändern. Das war schon ganz praktisch. Und was man da machen kann, ist, man kann mal gucken, so im Editor, den man benutzt, gibt es da einen Vim-Mode. Also für die IntelliJ-Dinger gibt es das und für VS Code zum Beispiel auch. Ne, das heißt, wenn man sagt, so Vim prinzipiell, das ist schon ganz cool zu klimpern, aber mit dem Editor selber komme ich nicht gut klar, dann gibt es auch einen Vim-Mode für die meisten anderen Editoren. Da bin ich dann zwischendurch auch gelandet, weil das einfach sehr geil war. Und dann kam jemand um die Ecke und hat mir NeoVim gezeigt. Und auf einmal war alles da. Also ich hatte diese Language-Server, die Auto-Completion ging. Das war so das, was mich am meisten genervt hat. Ich habe die ganzen Plugins gefunden. Das heißt, alles, was ich irgendwie gebraucht habe, war auch da. Und inzwischen habe ich so eine richtig schöne handgeklöppelte NeoVim-Config. Die funktioniert auch sehr gut. Und das ist vielleicht so eine Geschichte darüber. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal Vim ausprobiert habt, merkt, das ist nichts für mich. Ist voll okay. Wenn ihr merkt, dass Vim prinzipiell ist ganz cool, Vim-Mode ausprobieren oder halt mal komplett schauen, ob NeoVim was ist. Bei dem ist es so, das kann Spuren von Rabbit Hole enthalten. Also nachdem ich mit NeoVim angefangen habe, habe ich irgendwie so drei Monate im Keller gesessen, habe NeoVim-Config geschrieben. Passiert, ja. Dann ist auch in Ordnung. Dann wollte ich noch erwähnen, dieses IDE versus PDE. Es gibt so einen Begriff, der rumschwirrt, PDE. Und das eine ist, man hat die Integrated Development Environment. Die kann out of the box schon einiges, IntelliJ oder VS Code. Und im Prinzip, was man da macht oder was ich gemacht habe, ich lerne dann die IDE auswendig. Und die kann ich so ein bisschen anpassen, aber halt noch nicht so richtig komplett. Im Gegensatz dazu gibt es dann die Personal Development Environment. Die kann jetzt out of the box erstmal ein bisschen weniger. Die macht aber dafür dann, wenn ich mir das, was ich brauche, da reinbaue, genau das, was ich will. Das ist auch nur so als Idee, warum man sowas machen möchte. Da habe ich noch ein paar Tipps dabei. Vim lernen, also für die, die hier waren, sagen, ja, mit Vim habe ich noch gar nichts gemacht. In Vim eingebaut gibt es das Command Tutor. Das klappt in Vim, das klappt auch in NeoVim. Da lernt man so, wie Vim überhaupt funktioniert. Also wie kann ich mich in Dateien bewegen? Wie kann ich da drin grundlegend arbeiten? Und es gibt noch ein cooles Spiel, das ist Vim Adventures. Könnt ihr mal suchen. Das ist dann so, also man ist dieses Mannequins und muss dann quasi mit zum Beispiel mit den HJKL dann laufen und später auch so Wörter springen und sowas. Das ist zum Üben von Vim als Spiel. Genau, gerade eben auch schon erwähnt, es gibt ja auch einmal so NeoVim oder Vim als das Programm und den kompletten Editor. Dann gibt es auch die Vim-Sprache. Also lohnt sich anzugucken mit diesem Tutor oder mit dem Adventure. Die ganz nett ist, weil DD ist Zeile löschen. Und wenn ich das fünfmal machen will, drücke ich 5 DD. Oder wenn ich irgendwie ein Wort ändern will, mache ich CIE, Change Inner Word. Das mit der Zeit merkt man, das macht alles irgendwie Sinn. Dann tippe ich was und drücke Escape, bin wieder aus dem Insert Mode raus und will das aber nochmal machen, dann drücke ich einfach Punkt. Also es gibt so eine Vim-Sprache, die ganz nett ist, weswegen man vielleicht auch Vim-Mode haben möchte. Genau. Wie bitte?
Das ist schon wie I. Das
gab es unter I auch schon sogar. Okay, dann die DVI-Sprache. Passt. Genau so, wenn man einsteigen will, Vim-Mode für einen Editor oder halt mal anfangen und Vim oder NeoVim für so kleinere Config-Dateien bearbeiten, kleinere Sachen mal nehmen, um so ein bisschen reinzukommen. Das wäre vielleicht so ein Einstieg. Dann später gibt es die Möglichkeit, ab ins Rabbit Hole. Ein Pro-Tipp von mir ist, kommt gestern zum NeoVim-Workshop. Ich mache das Programm hier auch nicht, weil irgendwie hätte ich es mir, also wäre andersrum vielleicht cooler gewesen. Es gibt ein Git-Repo, ich gucke mal, ob ich die Folien irgendwo hinpacken kann. Da habe ich die Dateien von dem Config-Workshop drin. Da gibt es ein README, die könnt ihr durchgehen mit einer Anleitung, wie ihr so wirklich mal Stück für Stück so eine Config aufbaut, um zu verstehen, was da passiert. NeoVim.io und diese awesome NeoVim-Liste, die habe ich euch gerade eben schon gezeigt. Das sind so Sachen, da kann man reingucken und sich Inspiration holen. So, nächstes Jahr gibt es einen neuen Talk dann, Buto NeoVim für alle, die hier waren. Und das ist, was ich so ein bisschen über NeoVim, die Geschichte davon und meine Erfahrungen erzählen wollte. Und danke mich, dass ihr da wart.
Sehr schön, dann sage ich danke, Weeman, für den großartigen Talk. Gibt es Fragen in der Runde? Ich habe zwei Mikros, die wollen besprochen werden. Ich sehe einmal da hinten. Bin gleich da.
Ich wollte fragen, können Sie vielleicht nochmal die Folie mit dem GitHub-Link herzeigen? Das war ein bisschen schnell.
Die hier? Ja.
Ist das die Frage gewesen? Oder kommt noch mehr? Das war die Frage, okay. Meine Frage ist, also ich bin hier, ich benutze Vim in Visual Studio Code und die ganzen Plugins, die du jetzt vorgestellt hast, die du reinhaust, fühlen sich am Ende für mich genauso an wie Vim in Visual Studio Code. Warum, was findest du besser an einem cleanen Vim?
Eine Sache, die, also erstens mal, ich habe da viel meine Config reingefrickelt, da sind noch so kleinere Sachen drin, die habe ich selber geskriptet. Ich finde es halt einfach extrem cool, dass man wirklich bis in die letzte Ecke alles Mögliche einstellen kann oder noch was Kleines transkripten kann. Außerdem finde ich das hier ganz nett. Ich mache das auf, klein TS. Also wenn ich den Editor starte, das hat mich vorher auch ein bisschen genervt bei so einer großen IDE, also der soll so aufgehen. Und nicht länger, ja. Also das ist auch so ein bisschen, das soll halt alles ziemlich fix gehen. Ist ein bisschen anwendungsfallspezifisch. Wenn ich jetzt den ganzen Tag in einem Projekt arbeite, ist das ziemlich egal. Wenn ich öfters mal hin und her springe, dann wäre schon geil, wenn das schnell geht.
Danke für den Vortrag. Kannst du was darüber sagen, wenn man Rechner teilt und sozusagen die Kollegin oder Kollege mal an den Rechner will, wie schnell kannst du deine sehr personalisierte Umgebung switchen zu was jemand anders benutzt oder irgendein Default oder so?
Klar, kann ich zeigen. Also es gab ja den NeoVim Workshop hier. Hoffentlich finde ich ihn jetzt. Workshop. Config, da. Also ich kann mit -u einfach eine andere Config angeben. Es gibt da auch eine Umgebungsvariable für, die man setzen kann und dann nimmt er die Config daher. Ich mache das jetzt hier mit dem -u, ist das Gleiche. Und dann habe ich eine andere Config. Das ist schon alles. Also das heißt, wenn man da verschiedene Vim-Configs hat, kann man die einfach mit einer Umgebungsvariable den Parameter setzen. Ich meine, wie das Ganze ausarten kann, ist zum Beispiel auch sowas. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier aus der Shell was kopieren will, markieren und so, das nervt mich, aber ich habe ja gelernt, mit Vim so bewegen ist ganz cool und was rauskopieren. Ich habe mir einen Shortcut gemacht, wenn ich den drücke, dann passiert das hier. Ja, sorry, dass jetzt hell geworden ist. Ja, ich benutze den Light Mode und habe nur für den Vortrag Dark Mode überall drin. Also ich kriege quasi das, was für Shell war, den kompletten Scrollback in einem ziemlich minimalistischen NeoVim drin. Da sind keine Plugins drin. Aber ich kann zum Beispiel einfach sagen, ja, ich will da hin und will mir dieses Ding hier kopieren. Und dafür habe ich mir auch eine kleine Config geschrieben und das ist genau das Gleiche. Ne? Ich ändere da mit einem Parameter die Config.
Als Antwort auf die Frage gerade, warum das vielleicht angenehmer als VS Code ist, für mich ist es praktisch, dass es einfach im Terminal nutzbar ist und ich mich auch woanders hin SSH'en kann und dann 1:1 meinen Editor habe. Genau. Und für Leute, die von VS Code oder so kommen, also ich habe auch mal NeoVim in VS Code verwendet und danach einfach einen relativ einfachen Umstieg gehabt mit lazyvim.org. Das ist so eine IDE-like, fast fertig Config. Man kann zwar selber alles noch schreiben, aber man hat dann praktisch schon so ein Setup, ohne 5 Tage Config zu schreiben und findet da eigentlich fast alles drin. Genau.
Genau, das ist eine Vim-Distribution, also NeoVim-Distribution. Wenn man wirklich mal die volle Packung haben will, dann kann man LazyVim nehmen. Da ist dann alles drin, also hier ist ein Screenshot, da ist schon irgendwie, was weiß ich, 100 Plugins drin installiert. Die haben halt auch sich schon so Keymaps ausgedacht. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, da muss man sich überlegen, will ich jetzt den Editor auswendig lernen oder mache ich mir den Editor, wie ich den will? Es ist beides vollkommen in Ordnung. Kann man machen, ja.
Meine Frage ist, gibt es auch ein Plugin, um meine komplette Config zwischen mehreren PCs hin und her zu schieben, weil ich arbeite zu Hause mit dem Laptop, dann mal mit dem Fest-PC, dann habe ich auf der Arbeit wieder einen anderen Rechner. Und jedes Mal das alles neu konfigurieren und wenn ich irgendwo eine kleine Änderung mache, also gibt es irgendwie ein Plugin, was so per ja, Click und Play dann das mir synchronisiert.
Okay, sag mal, wie ich das mache. Ich mache das mit Git. Also das ist bei mir auch der Fall. Ich habe mehrere Rechner, zum Beispiel einen für privat, einen für die Arbeit und das synke ich mit Git. Aber kennt jemand ein Plugin dafür? Gibt es sowas? Da hinten meldet sich jemand.
Es gibt da praktische Software GnuStow oder Chemoa oder so ausgesprochen. Und da kann man dann sein über Git gesynktes Repo, .file-Repo, einfach automatisch mit Symlinks an die richtige Stelle legen lassen.
Cool, danke. Ist nicht wirklich Git angelehnt, aber es gibt auch SyncThing. Das benutze ich selber, ist auch ganz nett, um einzelne Files herzusinken zwischen mehreren Geräten.
Ja, also die Lösung ist eigentlich, benutzt irgendein wahrscheinlich externes Tool dafür, was für die Synchronisierung von Dateien gut geeignet ist. Und Git hat noch den Vorteil, man kann so ein bisschen die Historie durchgehen, wenn man seine Config verfrickelt hat, was ab und zu passiert. Und man muss halt jetzt unbedingt mal doch was arbeiten, dann schafft man es auch wieder zurück.
Ja, vielen Dank für deinen super tollen Talk. Ich benutze bisher Emacs und da habe ich halt den Trump-Modus, wo ich aus dem Emacs halt heraus mich mit SSH zu anderen Rechnern verbinden kann und dort Dateien verändern kann. Habe ich das in NeoVim auch?
Ich glaube, das geht. Ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht weiß das jemand. Also ich arbeite meistens lokal damit, ne? Das ist so. Vielleicht weiß das jemand. Kann ich Remote-Dateien einfach bearbeiten? Ja. Ja.
Also sieht schön aus.
Kleine Frage von meiner Seite. Wenn du jetzt auch diverse Plugins irgendwann mal reingehauen hast in deine NeoVim-Config, sowas wie ein Language-Server, Tree-Sitter und so weiter und so fort, hast du da irgendwie Erfahrungsberichte, die du teilen kannst, was den Ressourcenverbrauch von NeoVim dann angeht? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt natürlich Plugins reinlade, dass ich dann irgendwann auch so ein bisschen diesen Vorteil gegenüber einer schwergewichtigen IDE wie einem IntelliJ oder ähnlichem dann auch irgendwann aufgebe.
Also was riesig viel Ressourcen brauchst, sind meistens die Language-Server, die laufen. Da kommt es dann drauf an, was das ist. Der TypeScript-Language-Server ist halt in TypeScript geschrieben, der braucht dann ewig viel. Andere sind effizienter. Der Editor selber, der wird gar nicht so schlimm. So eine fortgeschrittene Stufe ist vielleicht, das Einfachste ist, man sucht sich irgendwie ein Plugin, was tut, und dann merke ich, das kann viel zu viel. Eigentlich wollte ich nur, was weiß ich, die Leerzeichen so am Zeilenende sollen weg. Und das habe ich mir dann irgendwann durch so ein Autocommand ersetzt. Also Autocommands sind so Hooks für Vim und auch NeoVim. Und das ist quasi, statt ein Plugin habe ich nur eine Zeile in meiner Config. Also irgendwie, mir haben die Plugins zu viel gemacht und ich habe die irgendwann angefangen wieder auszubauen. Aber das ist, macht das mal, wenn ihr ein bisschen warm geworden seid.
Dazu hätte ich noch was. Und zwar kann das LazyVim. Das lädt dir, je nachdem, wo du gerade drin bist, was du machst, die Plugins, die du brauchst. Und wenn du jetzt in einer anderen File oder in einem ganz anderen System bist, lädt es halt da dann entsprechend deine Plugins, um hier das zu reduzieren. Angewendet habe ich es noch nicht, nur darüber gelesen.
Also deswegen heißt es ja auch Lazy, glaube ich. Und das ist schon so, da sind auch File-Types dran. Also wenn man zum Beispiel irgendwas gemacht hat, oder irgendein Plugin hat, was für Markdown ist, dann wird es erst geladen, wenn man Markdown aufmacht und nicht von vorher, genau.
Zum Language Server hätte ich noch eine Frage. Ist das ein Prozess, der separat auf der Maschine laufen muss, oder wird der als Fork-Prozess quasi von dem Vim, LeoVim dann gestartet?
Ja, man muss sich nicht selber drum kümmern, das passiert automatisch. Es gibt auch so ein Kommando für LSP-Info, wo man nachgucken kann, hat das alles, was ich hier gemacht habe, funktioniert. Sieht ein bisschen wild aus jetzt. Zum Beispiel sagt er mir, ich habe hier 3 Clients drin. ESLint, die TypeScript-Tools, was der TypeScript-Language-Server ist. Und auch so ein Teil NullLS, was so ein bisschen Linting, Spellchecking und so ein Zeug macht. Und diese, der steht auch dran, was er hier macht. Und zwar ist hier das Command, was er gestartet hat. In dem Fall irgendwo im Nixdorf vergraben. Ein VS-Code, ESLint-Language-Server. Ja, also es sind Prozesse, die gestartet werden, und die NeoVim-Config, die erledigt das schon, dass die auch automatisch gestartet werden, sobald man eine Datei aufmacht. Also man muss sich nicht darum kümmern, das alles immer per Hand zu starten, und das macht das toll.
Ja, ich habe eine Config, also eine alte Vim-Config genommen und in mein NeoVim umgezogen. Kann ich das mit Lua jetzt kombinieren? Also so, sagen wir mal, neuere Teile von der Config in Lua schreiben und den alten Scheiß einbinden?
Ja, tatsächlich, NeoVim steht auf der Webseite 99% Vim-kompatibel. Das heißt, wahrscheinlich kannst du deine ganze Config einfach weiterverwenden. Genau. Wichtig ist, es darf nicht gleichzeitig eine init-vim, das ist die Einstiegsdatei für die Config, und eine init-lua rumliegen. Also ich habe gerade vergessen, was er macht. Entweder ignoriert er sie ganz, es kommt ein Fehler oder so. Also eins von beiden. Man kann tatsächlich das andere dann sourcen. Also man kann aus der Vim Lua sourcen, man kann aber aus der Lua Vim sourcen. Also so kann man sich eine Brücke schaffen, wie man erstmal die ganze alte Config halt reinzieht und vielleicht dann Stückchen für Stückchen umzieht.
Ich habe eine Frage zum Warmwerden. Also zum Warmwerden mit dem Editor. Jetzt steigt man von irgendeinem anderen Editor um und hat schon ganz viele Tastatur-Shortcuts irgendwo im Rückenmark, und die müssen jetzt alle ausgetauscht werden. Und es gibt dann einige, die man noch nicht im Rückenmark hat, und viele, die man nur ganz selten braucht, die kommen vielleicht auch gar nicht ins Rückenmark. Dafür hat man vielleicht früher das Menü benutzt, was man irgendwo anklicken konnte. Gibt es irgendwie ein Plugin, dass man quasi Teile von Kommandos tippt und findet dann die entsprechenden oder so?
Ja. Ich versuche das nochmal hier gerade vom Workshop zu starten. Irgendeine Datei, Settings, okay. Schade. Anders, okay. Gibt's das Ding als Witchkey? Ich mache jetzt nur die Webseite auf, weil es hat gerade eine Demo nicht drin. Irgendwann brauchen wir das nicht mehr. Toll, dass er das kleiner macht, wenn man reinzoomt. Okay, was hier passiert ist, Leader wurde gedrückt, das ist so ein Prefix für eigene Shortcuts, und dann zeigt er einem so an, was seine Tastenkombination jetzt geben kann und was da drauf gemappt ist. Also hier nochmal Witchkey nvim. Und außerdem kann man mit Teleskop auch Shortcuts durchsuchen. Das geht auch.
Ich sehe ganz hinten noch eine Frage, und da vorne, ich mache erst den hinten, dann den vorne, Moment.
Als ich von Vim zu NeoVim umsteigen wollte, hatte ich das Problem, dass einzelne Keypresses nicht angenommen wurden. Also so sporadisch. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Irgendwelche oder?
Besonders nervig war es halt, weil dann teilweise Escape nicht funktioniert hat.
Okay, das wüsste ich jetzt gerade nicht. Das müssen wir wahrscheinlich schon debuggen. Das ist nichts, was jetzt so normal passiert.
Auch wenn ich jetzt vielleicht gleich laute Buhrufe höre, aber gibt es eine vernünftige GUI dafür? Und zwar, der Grund ist der, ich hätte gerne in unterschiedlichen Fenstern unterschiedlich große Schriftarten.
Es gibt Vim-GUIs.
Ja, die haben überall dieselbe Schriftart.
Ja, die habe ich noch nie verwendet, weil ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen dem Terminal sein soll bei den Vim-GUIs. Ich weiß nicht, ob es ein Plugin gibt, was dir vielleicht sowas macht, wie dass du Schriften in Fenstern anders machst. Hatte ich jetzt noch nicht. Habe ich noch nicht gebraucht.
Da Dann haben wir noch weitere Fragen. Ich sehe da vorne einen.
Ich habe gerade entdeckt, dass da stand Plugin für NeoVim 0.5. Ich nehme mal an, dass das die Grundversion ist, wo das erste Mal funktioniert hat. In welcher Version sind wir denn jetzt und was sind so die nächsten Sachen, die vielleicht implementiert werden oder was kommt Cooles? Beziehungsweise gibt es schon eine Version 1.0 oder sind wir noch bei 0?
Ich gucke gerade, wo wir sind. Es gibt eine Roadmap. Also NeoVim.io gibt es eine Roadmap und da steht auch so ein bisschen drin, wo kommt das Ganze her mit den einzelnen Versionen und was ist da passiert. Du hast gerade gesagt 0.5, dann kann man hier reingucken und schauen, was ist bei 0.5 passiert. Das war ein spannendes Release, weil da ging es mit diesem Language-Server-Client los. Treesitter war so drangefrickelt, so experimentell, das ist inzwischen auch drin. Die Lua-API wurde schwer dran gearbeitet und das ging dann immer so weiter. Ziemlich frisches 0.10, wo zum Beispiel so ein Color-Scheme reingekommen ist. Also das, am Anfang ist es, glaube ich, das Vim-Color-Scheme gewesen, was einfach per Zufall irgendwie funktioniert hat. Und ein paar Menschen haben sich hingesetzt und haben ein Color-Scheme erarbeitet, was dann wirklich mal so halbwegs out of the box gut funktioniert. Es gab diese Inlay-Hints, die ich gerade eben gezeigt habe. Genau, so ein kleineres Release gewesen. Und da steht auch immer drin, was kommt jetzt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Aber wenn man jetzt guckt, so 0.11, dann irgendwie Remote-Plugin, Redesign. Es gibt irgendwie noch coolere Async-Tasks. Also im Prinzip, da könnt ihr das nachlesen. Ja. NeoVim.io, About, Roadmap und dann steht alles.
So, dann haben wir noch weitere Fragen. Wir haben noch Zeit für ein paar. Okay, zwei haben wir noch. So, dann.
Also die Frage mit Q, Ausrufezeichen, ist geklärt. Dankeschön. Nee, ich bin so ein alter Datenbank-Fuzzi. Also ich schreibe SQL. Ich nehme mal an, es gibt irgendwie Language-Server für SQL. Aber ich brauche natürlich meine Informationen über die Datenbanken, mit denen ich arbeite. Wie integriere ich das?
Es gibt da natürlich was. Das steht bei mir tatsächlich als nächstes auf der Liste. Okay, anders. Hab ich letztens ein cooles Video gesehen, vor zwei Wochen, ziehe ich mir ab und zu rein. Da erzählt jemand genau, wie man sowas einrichtet. Also es gibt dann so drei Plugins, glaube ich. Eins kümmert sich um die Datenbankverbindung, das andere tut das auch so. Mal gucken, was man mittendrin anhält, dass man mal sieht irgendwo was. Ja, zack. So. Hier links in die Datenbankverbindung. Es gibt so einen Speicher mit Queries, die man sich abgelegt hat. Und unten kriegt man dann auch tatsächlich irgendwie die Ausgabe so ein bisschen cool in Tabellenform angezeigt. Also auch das geht. Und das steht bei mir jetzt irgendwie als nächstes auch noch auf dem Plan, weil manchmal wäre es schon praktisch. Ja. Also da wäre der Tipp, einfach mal bei YouTube nach NeoVim Datenbank suchen und dann kommt wahrscheinlich das Video hier. 6 Minuten zuhören und danach weißt du Bescheid.
Ich habe eine Frage zu Python und dem LSP. Ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast, aber ich habe immer das Problem, dass ich entweder den LSP und das Default VN von meinem NeoVim verwenden muss oder und dann habe ich keine Type-Hints oder keine Hints oder ich muss es in jedes Virtual-Env einzeln rein installieren, dieses Python-Paket, das das Interface zu dem LSP macht. Was mache ich falsch oder muss man das so machen? Ich habe es nicht wirklich gefunden. Danke.
Ja, das Problem hatte ich auch mal. Ich glaube, es gab dann irgendwie ein Betriebssystem-Paket, das hat man installiert, dann war es halt global da und hat irgendwie immer funktioniert. Ansonsten, wie ich das mache, also wie gesagt, das war Ubuntu, da gab es dann ein Paket irgendwie auch NVIM Pi 3 oder sowas und ab da hat es funktioniert. Und was ich beim Bearbeiten mache, ich gehe immer ins Virtual-Env rein und starte da raus dann VI und dann checkt das Ding das und zeigt direkt vom Virtual-Env die ganzen Sachen an. Also bei mir klappt das ganz gut und ich habe da nichts groß irgendwie dran rumgebastelt.
Kann sein, dass ich das verpasst habe am Anfang vom Vortrag, aber Kannst du was darüber sagen, wie man in SDKs und Libraries browsen kann? Also sowohl Source Code als auch Dokumentation. Bei Java Libraries ist das ja getrennt. Und kann man da rein navigieren? Geht das?
Ja. Also ich kann jetzt nur mal kurz so eine Idee zeigen, wie das Ganze aussieht. Okay, das war natürlich jetzt blöd. Also zum einen ist es so, wenn ich eine Parameterliste bin, kann ich mir das hinkonfigurieren, dass er anfängt und zeigt mir dann auch die Doku an, wenn ich an dem Parameter stehe. Und dann kriege ich auch den Docblock unten angezeigt. Genauso gibt es aber auch Möglichkeiten, dass man sich so Previews von den Funktionen einblenden lassen kann und Docblöcke. Das muss man sich dann aber teilweise ein bisschen hinkonfigurieren, aber es geht, ja.
So, dann würde ich noch eine letzte Runde, ein letztes Mal rumfragen. Haben wir noch weitere Fragen? Ein, zwei haben wir noch die Zeit? Okay, dann seid ihr jetzt die letzten zwei.
Ja, ich würde gerne wissen, wie ist denn die Integration von Debuggern?
Gut. so. Ich muss gerade gucken. Und zwar gibt es das Debug-Adapter-Protokoll oder sowas. DAP, glaube ich. Debugging. Und da gibt es dann auch eine UI. Ich versuche die Seite anzuklicken, hoffe, dass sie einen Screenshot drin haben, der brauchbar ist. Jo. Kann man einigermaßen erkennen, die haben krass rausgezoomt. Also das ist jetzt so ein Beispiel, da läuft gerade der Debugger wahrscheinlich irgendwo beim Breakpoint oder so hier an der Stelle. Und man kriegt dann auch direkt angezeigt, was ist mein Anwendungsstate. Es gibt so eine Eval-Konsole, was man machen kann. Also ist da. Ja. Und das läuft dann über das, ich glaube, es heißt Debug-Adapter-Protokoll oder so. Also DAP ist das Zauberwort.
In der Beschreibung vom Talk jetzt steht, dass es nochmal einen Workshop gibt. Ist das jetzt der Workshop gewesen oder machst du danach nochmal was?
Der war gestern. also ich hätte halt auch erwartet, dass erst Vortrag dann Workshop ist, aber irgendwas rumgedreht. Und der war auch also begrenzt, 18 Menschen waren glaube ich da. Also es,
deswegen hatte ich mich schon gefreut, vielleicht machst du heute
nochmal was. Aber den mache ich eigentlich so auf jeder Veranstaltung vermutlich jetzt mal und einfach mal gucken, ob es da was gibt. Ja.
Dann würde ich sagen, müsst ihr halt zu noch einer Veranstaltung kommen, um den Workshop nochmal besuchen zu können. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch einiges an Fragen durchbekommen. Danke nochmal an Weeman für den großartigen Talk. Einmal nochmal Applaus.